Heute bei Quoten mit FM ein trauriger Blick aufs Nachmittagsprogramm. Wir melden uns aus einer frischen Woche zurück, denn es ist deutlich kälter geworden. Wir sind hier immer noch nicht der Wetterpodcast, aber man kennt es ja, wir gehen auch ganz gerne wandern und deswegen gibt es da auch immer ein paar Informationen zum Wetter da draußen. Denn was soll man denn sonst auch hier so immer besprechen? Denn wir kommen jetzt mit mehreren altbackenen Sachen. Und zwar reden wir heute über das Nachmittagsfernsehen und damit hallo zu Veit Luca Roth.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf.
Ja, Veit, wann hast du das letzte Mal bewusst und gerne Nachmittagsfernsehen angeguckt?
Das ist schon ein bisschen her. Ich bin eher so Vorabend. Ich guck manchmal gerne Vorabend, gefragt, gejagt oder jetzt kommt ja wieder, wer weiß denn sowas. Aber ansonsten bin ich dann doch eher der Abendsfernsehgucker.
Ja, vor allem auch vorabendmäßig hat sich ja über viele Jahre bei vielen Sendern nichts getan. Der Einzige, der zuletzt mal eine Änderung vornahm, war Sat.1 und davor war es, glaube ich, die Etablierung von First Dates bei Vox. Ansonsten haben die 8 großen Sender den allergleichen Vorabend.
Ja, das ist eine recht gute Konstante. Die meisten Sender fahren damit ja auch tatsächlich ganz gut. Also wenn ich jetzt an RTL denke, an die täglichen Soaps mit GZSZ und alles, was zählt.
Immer noch 2,5 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren und natürlich angeblich so 3 Millionen Abonnenten, die dafür bezahlen. Und seien wir uns ganz ehrlich, unterm Strich ist es ja egal, ob die Leute bei Bewusstsein sind oder nicht. Ich meine, ein zahlendes Abo am Ende, wenn es am Ende mal 10 Millionen Leute sind, hat sich das für RTL auch gelohnt.
Absolut. Und ich glaube, von den Zahlen träumt so mancher Privatsender. Also kann er nur träumen davon in der Primetime und auch RTL teilweise, muss man ja sagen. Das ist ja auch nur, also nicht regelmäßig mehr über 2 Millionen.
Das ist richtig. Jetzt kommen wir mal zum Nachmittagsprogramm. Da war es ja so, zuletzt hat RTL da immer wieder Probleme gehabt. Jetzt sind die Zahlen ja nicht so wirklich berauschend, aber auch jetzt kein Vollflop von den Richtershows von Barbara Salisch und Ulrich Wetzel. Also zusammen funktioniert das ja doch scheinbar ganz gut.
Ja, das hat man ja auch ein bisschen, also fand ich zumindest recht clever ja eingeführt. So, man hat es ja erst am Vormittag die Neuausstrahlung programmiert um 11 mit Barbara Salisch. Da war ja von Ulrich Wetzel, hat ja dann noch jede Spur gefehlt. Und dann hat man gemerkt, okay, das kommt gut an. Das probieren wir jetzt auch im Nachmittagsprogramm. Da lief es dann nicht mehr ganz so erfolgreich, aber immer noch erfolgreich genug. Zumal ja dann auch die Vormittagswiederholungen vom Vortag durchaus auch noch gepunktet haben. Also da kann sich dann der Zuschauer aussuchen, ob er lieber Vormittag oder lieber Nachmittag guckt. Und das wird ja, wie du gesagt hast, das wird ganz gut angenommen. Ist jetzt vielleicht auch nicht der Weisheitsletzter Schluss, aber ja, es ist auf jeden Fall erfolgreicher als echt jetzt mit Ilka Bessin oder die Retourenprofis.
Ich habe irgendwie das Konzept von den Retourenprofis nie so wirklich verstanden.
Ich habe es auch nie so wirklich verfolgt. Ich kann es jetzt auch gar nicht sagen. Ich habe, glaube ich, eine Folge mal gesehen und die fand ich ein bisschen stumpf und ja, ein bisschen nicht ganz so angenehm zu gucken. Weil da ging es irgendwie um zwei Frauen, die sich auf einem Rastparkplatz irgendwie mit jemandem getroffen haben, um ein Schaukelpferd oder sowas, glaube ich, war es, zu verkaufen. Und haben sich extra noch irgendwie schön gemacht, dass der Kunde auch ja zugreift.
Ich dachte immer, dass solche Filme, die auf dem Rastplatz losgehen, dass das immer so Erotikfilmchen wären.
Ja, es hat auch so ein bisschen gewirkt. Also, es war nicht ganz so, also, es hat jetzt nicht so nach einem seriösen Geschäft gewirkt, muss ich sagen. Deswegen, aber ich kann nicht wirklich mehr zu dieser Sendung sagen, außer dass sie quotentechnisch nicht so wahnsinnig erfolgreich waren.
Ja, wir haben ja tatsächlich mehrere Strategien am Nachmittag. Also das erste ist ja mehr so der Sender für Fiktionales. Da sind auch die Quoten rückläufig. Das ZDF setzt ja seit Jahren eigentlich auf Kochen, Bares für Rares und die Rosenheim-Cops. Das hat auch wahnsinnig in der Pandemie geholfen. Was ich immer so ein bisschen krass finde bei der Küchenschlacht, die man wiederholt. Also da wird ja gar nichts rausgeschnitten. Da werden ja auch teilweise irgendwie nächste Woche Donnerstag geht's mit dem und dem weiter, obwohl jetzt die Sendung am Freitag läuft, weil ein Feiertag drin war. Also da gibt's gar keine redaktionelle Prüfung. Da wird einfach das Ding so, wie es ist, aus dem Archiv geholt und drauf geschossen. Ist aber trotzdem erfolgreich. Sat.1 hat, glaube ich, ich weiß es gar nicht. Irgendwie heißt irgendwie alles gleich auf Streife.
Ja, das ist auch eine gute Frage, was da jetzt genau der Unterschied ist zwischen auf Streife in Berlin. Also ich gehe mal davon aus, dass das in Berlin spielt. Dann auf Streife die Spezialisten und dann einfach nur auf Streife. Aber das muss man ja auch sagen, ist jetzt ja auch nicht, also für Sat.1-Verhältnisse liegt das ja in einem guten Bereich. Also jetzt, wenn man da mal auf die Quoten guckt von dieser Woche, das hatte jetzt auch am Mittwoch hatte es 10% teilweise in der Zielgruppe, und das kratzt immer so ein bisschen dann, je später die Stunde, desto mehr Zuschauer logischerweise, und das kratzt dann knapp an der Millionenmarke rum. Das ist für die Sat.1 Daytime ja gar nicht schlecht, wenn man sich dann vor allem dann mal den späteren Vergleich zieht mit Brit. Dass die um 16 Uhr ja talken darf, das ist ja dann also nicht mal halb so viel. Tendiert eher als zum Drittel zu viel. Ja. Das ist dann schon, wirft dann die Frage auf, warum man sich unbedingt von diesen Formaten trennen möchte.
Na klar, dann ProSieben seit eh und je Sitcoms.
Auch sehr erfolgreich, muss man sagen.
Ja, nicht immer, aber mich wundert es, dass man tatsächlich so ein Abspielsender für immer die gleichen Sitcoms geworden ist. Also ja. Das Programm besteht ja tatsächlich nur aus 7 verschiedenen Serien.
Ja, immerhin.
Und wie viel Bock hat man denn morgens noch einzuschalten, wenn man weiß, da kommen erstmal 5 Folgen von Scrubs oder auch mehr?
In Zeiten, ja.
Dann eben 5 Folgen von How I Met Your Mother. Dann Two and a Half Men 2 Stück, Young Sheldon 2 und dann wieder Big Bang Theory. Also was halt schade ist, es gibt so viele gute Sitcoms da draußen, dass man keine einzige mal so wirklich da mit reinnimmt und ein bisschen durchwechselt regelmäßig. Wir haben ja das gleiche auch am Wochenende. Da kommen ja die gleichen Serien eigentlich wie unter der Woche. Also es ist halt jetzt nicht irgendwie, wenn man mal so Doppelfolgen von irgendwas zeigt, dann könnte man vielleicht auch mal eine Serie nehmen, die vielleicht zuletzt in den USA auch mal ganz gut lief. Also wieso, wo ist eigentlich Bob Harts Abby Schola?
Ja, das wäre dann eher was für den, vielleicht auch für den Streaming, für den Serienmontag bei ProSieben in der Primetime vielleicht eher.
Ja, es schließt das eine ja jetzt nicht so wirklich aus, aber es kommt halt einfach gar nicht. Und es gibt noch mehr so Serien, die da unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen sind. Und man könnte vielleicht tatsächlich einmal eine Folge von Bob Hertz Abi Schola mal von 16.30 Uhr bis 17 Uhr zeigen, weil dann nimmt man dann natürlich neue Zuschauer mit. Wenn du natürlich jetzt gleich irgendwie Montag um 20.15 Uhr programmierst, dann hast du natürlich die Gefahr, dass viele einfach sagen, ProSieben, wir haben euch oft genug vertraut, dann setzt ihr die Serie wieder nach 3 Folgen ab.
Ja, das ist durchaus richtig, aber da stellt sich schon die Frage auch irgendwie, warum ProSieben jetzt von The Big Bang Theory sich loseisen soll, wenn das, also wenn man das jetzt mal am Montag anguckt, die Quoten lagen bei um 16 Uhr bei 14,7 und 16,0%. Das ist ja doch schon, das war die höchste Quote des Tages. Ne?
Ja, aber trotzdem saß unterm Strich. Wie viel saßen da vom Rechner? Vom PC? Vom
Ja,
Fernseher?
vom Fernseher 0, also eine halbe Million insgesamt.
Und bei den Jungen?
0,29 bei den Jungen. Das ist natürlich jetzt nicht, also das reißt jetzt keine Bäume aus natürlich, aber ich glaube,
Ja, gegen
ja,
Love is
also
King schon.
das ist gut. Ja, naja, gut. Vielleicht lief das ja bei Choi ganz gut, das weiß man ja nicht.
Ja, genau.
Das lief so erfolgreich, das hat man dann extra schnell ins Free-TV geholt.
Ja, ich frage mich aber auch, wie es zum Beispiel mit Kabel 1 weitergehen soll. Da laufen ja auch seit Jahren gefühlt dieselben 6, 7 Dramen.
Ja, das ist sehr viel Krimiware am Tag.
Und es gibt so viele Serien, man könnte auch mal irgendwie Homeland mal wiederholen oder andere Serien. Aber es ist tatsächlich immer so, dass das dann doch immer gleich ist.
Ja, aber also jetzt nochmal auf Kabel 1 und ProSieben im Vergleich, die ja so eine Art Marathon tagsüber veranstalten. Also bei Kabel 1 am Montag kommt Navy CIS tagsüber. Dienstags kommt Castle, Mittwoch kommt Scorpion, donnerstags wieder Castle und am Freitag dann Elementary. Würdest du das dann eher mischen, dass du sagst, eine Folge NCIS, dann Castle, dann
Natürlich,
Scorpion?
also wer kommt denn, dieser Programmplan ist absolut einfach nur dämlich, vor allem weil es ja auch nur irgendwie vormittags und mittags ist und dann kommt ja The Mentalist um 16 Uhr ganz normal und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, ach, Montag habe ich Zeit, 5 Folgen von Mein Lokal, Dein Lokal zu gucken und ja, am Freitag. Da komme ich von der Arbeit früher heim und das ist immer mein Tag, wo ich dann, naja, gut, ab 11 Uhr Elementary anschaue. Du hast ja auch erzählt, es läuft ja auch teilweise Blue Bloods. Also man muss den ganzen Wahnsinn sich ja mal angucken. Blue Bloods wird ausgestrahlt von 6:35 Uhr bis 10:10 Uhr am Donnerstag und wird dann wiederholt am Samstag von 7:05 Uhr bis 10:50 Uhr. Also haben die nichts zu tun, dass sie sich sagen, ach komm, in Unterföhring machen wir die kompliziertesten Programmpläne?
Ja, das ist ja eh so eine Frage. Also, wer da die Programmpläne wirklich schmiedet, weil das scheint ja in letzter Zeit so ein bisschen, ja, lassen wir mal den Algorithmus drüber laufen, mal gucken, was der so ausspuckt. Stichwort montags bei ProSieben, wo dann ja einfach mal Big Bang Theory in der Primetime 8 Stunden angekündigt war, beziehungsweise jetzt in ein paar Wochen soll The Simpsons in der Primetime laufen. Und dann wurde er doch wieder umgeschmissen, weil man irgendwelche Dokus zeigen wollte. Das ist natürlich, ja, interessant, was man
Ja,
damit
ich finde
vorhat.
es halt immer interessanter, weil du halt auch redaktionell nichts mehr damit machen kannst. Also, worauf du jetzt eingehst, ist zum Beispiel vielleicht auch mal hinter die Kulissen zu blicken. Diese Pressemitteilung, dass man jetzt eine katarische Doku über die Fußballweltmeisterschaft ausstrahlt, kam am Brückentag, dem 31. für den 7. November.
Genau, also die Woche später.
Genau, mit einem Feiertag. Im Norden von Deutschland war Montag Feiertag, im Süden am Dienstag. Jetzt muss man nicht eins und eins zusammenzählen können, um zu verstehen, dass vielleicht die Redaktionen sich bei so wenig Informationen, die ProSieben, und das ist ProSieben einer der ganz großen Probleme, halt auch jetzt nicht so viele Informationen rausgeben, dass du sagen kannst, ach, da kann ich jetzt mal schnell einen ausführlichen Artikel dazu schreiben. Ist ja auch nicht so, dass es einen Vorführraum bei ProSieben gibt, wo du einfach mal schnell irgendwie alles nachgucken oder vorgucken kannst, wie es bei ARD, ZDF, Sky, Netflix oder
Teilweise
anderen dabei
RTL
ist.
auch.
RTL, ja. Und du kriegst natürlich auch kein Begleitmaterial. Also da ist nicht immer jetzt irgendwie dabei noch irgendwie eine lange Rede vom Geschäftsführer, der vielleicht was erzählt, oder die Redaktionsleiterin. Das ist ja alles teilweise so eng gewebt, dass es halt einfach auch in den Zeitungen nicht untergeht oder in den Zeitungen untergeht. Und wir haben ja vor allem das interessante Ding letzte Woche erlebt. Britt ist ja so dermaßen abgesoffen, aber es interessiert einfach niemanden, außer unserer Fernsehbubble. Also wenn Jan Böhmermann etwas macht, beispielsweise in seinem Neo-Magazin, dann wird das auch am Wochenende von gewissen Zeitungen wie der Süddeutschen oder der FAZ oder dem Spiegel bearbeitet. Wenn Sat.1 die schlechtesten Quoten und Reichweiten aller Zeiten einfährt, dann denken sich einfach die Zeitungen, ja, uns scheißegal, seid ihr nur Sat.1. Also wir haben eigentlich inzwischen auch in der Medienlandschaft, dass man das sieht, dass Sat.1 eigentlich hinter so einem ZDF-Neo teilweise sitzt. Also ich glaube, wenn die da bei ZDF-Neo irgendwas machen, da gucken mehr Leute drauf oder bei Arte, als zurzeit bei Sat.1.
Ja, das ist schon ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Mir fällt nur jetzt auch, also wie bewertest du dann die Berichterstattung darüber, dass Markus Söder sich zu den Fusionierungsplänen zu Media for Europe und ProSiebenSat.1 äußert? Also warum wird das dann aufgegriffen?
Ja, für ihn ist es halt wichtig, weil Markus Söder halt eine sehr gute PR-Abteilung hat, muss man ja mal so sagen. Also Markus Söder zieht auch immer wieder. Und wenn man natürlich einen Bericht darüber schreibt, das ist ja bei dem ganz normal. Ich weiß gar nicht, wann der mal Sitzungstage hat, weil der ist ja eigentlich, bevor er irgendwie bei der Trauerfeier von Barbara Stamm war, hat er irgendwie noch irgendwie 150 Bayern eine Ehrenmedaille gegeben. Also das ist ja ein Programm, was der gute Mann macht. Eine Maschinerie hinten dran. Und klar will er natürlich nicht, dass das irgendwelche Investoren kaufen, denn das Geld soll in Deutschland bleiben, das Steuergeld.
Ja, jetzt kann man noch an die Hand geben, dass natürlich jetzt Media for Europe gerade diese Woche die Beteiligung auf 29% aufgestockt hat und ein Stimmrecht von 29,9% hat, also nochmal 4% Punkte dazu sich gekauft hat.
Ist aber strategisch das nicht wertvoll.
Nee, macht nicht so einen wahnsinnigen Unterschied, das stimmt.
Aber vielleicht hat man sich ja auch nochmal zum Jahresende gedacht, man macht es, um vielleicht auch die Gewinne zu schmälern.
Ja, das kann natürlich sein. Aber es wird auf jeden Fall spannend sein, was dann im nächsten Jahr passiert. Vielleicht kommt dann tatsächlich dann der italienische Großangriff, man weiß es nicht.
Ja, aber nochmal zurück zum normalen Fernsehen. Also zum Beispiel die ARD hat ja tatsächlich um 16.15 Uhr große Probleme. Da lief ja jahrelang Verrückt nach mehr. Das war eigentlich immer so ganz nettes Fernsehen zum Hingucken. Wenn du davon natürlich irgendwann mal 2000 Folgen gesendet hast, ja, was willst du dann noch machen? Und ich vermisse so ein bisschen was man senden könnte, so eine Art We Are Family, was man so früher hatte. Also wirklich mal so Mäuschen spielen, bei so Familien reingucken. Es ist ja, war ja auch so eine Art Mein Kind, Dein Kind. Übrigens Mein Kind, Dein Kind, das hat jetzt den Jumping the Shark Moment hinter sich.
Ja.
Weil die was Akteure, die moderieren jetzt die Werbung an.
Die Redakteure moderieren die Werbung an?
Nein, die Leute auf dem Sofa, die moderieren jetzt die Werbung an. Oh ja, die sitzen nicht mehr da so und kommentieren und sagen, ja, ich würde das nicht machen, bei mir das Kind, sondern die sitzen dann da, ja, und wir holen uns jetzt mal was zu trinken und jetzt kommt die Werbung.
Ja, das ist doch super. Fernsehen über Menschen, also über Normalos von Normalos auch. Ist doch fast so perfekt.
Wobei ich natürlich sagen muss, also bei Mein Kind, Dein Kind. Mein Kind, Dein Lokal oder was? Nein.
Dein Lokal, Mein Kind.
Wer ist ein Crossover? Wie kommt das Kind im Lokal an und dann kommt das Lokal zum Kind nach Hause?
Der gute alte Säuglingsbraten. Ja, aber weil du sagst, Mäuschen spielen, versucht ja so ein bisschen RTL 2 zu machen am Nachmittag mit Harz und Herzlich. Das ist ja eigentlich auch viel Kamera draufhalten und gucken, was so die Leute erzählen. Das läuft ja jetzt auch nicht so wahnsinnig berauschend. Und gut, RTL 2 ist ja nochmal ein anderes Problemthema im Moment mit der 17-Uhr-Stunde, die läuft ja auch seit Monaten nicht wirklich rund. Da probiert man ja auch allerhand aus und scheitert immer eigentlich recht kläglich. Probiert es zwar immer sehr lange mit vielen Folgen, aber es setzt sich schlussendlich auch nicht
durch. Aber das verstehe ich auch nicht.
Ja gut, irgendwie vielleicht ist es so diese verrückt nach mehr Taktik. Irgendwann wird sich schon rumsprechen.
Ja, aber irgendwie halt so gleich so als so kleiner Privatsender mal so 100 Folgen bestellen von irgendwas, was du dann um 17 Uhr sendest.
Ja.
Ich bin ja auch irgendwie gut entsetzt, dass man jetzt geglaubt hat, dass die Leute so auf Rollschuhfahren stehen.
Ja, das ist jetzt auch komplett gescheitert und wird auch nicht mehr im Free TV zu sehen sein. Ich hoffe trotzdem auf eine zweite Staffel. Ich drücke die Daumen.
Ja, aber was kann man denn stattdessen mal senden?
Ich glaube, es geht halt auch immer so ein bisschen um die Erwartungshaltung der Menschen an den Sender. Also wenn man jetzt auch diese Rollschuh-Sendung war halt auch jetzt für RTL 2 eine recht neue Programmfarbe. Also das war ja eine Unterhaltungsshow. Das ist man jetzt vielleicht von RTL 2 auch nicht unbedingt gewohnt. Deswegen, ja, haben die Leute nicht danach gesucht. Und wenn sie sagen, oh, ich möchte montags RTL 2 gucken, weil ich da die Geissens sehe oder weil ich da gewohnt bin, solche Families-Doku-Soaps zu sehen wie Katzenberger oder die Wollnys oder jetzt kamen Narumol und Josef noch dazu und dann aber sowas wie Let's Dance mit Rollschuhen finden. Das stößt dann vielleicht auf weniger Gegenliebe. Ähnlich ist es ja mit ProSieben am Montagabend. Die Dokus laufen jetzt auch einen ganzen Monat schon und schneiden immer schlechter ab. Ich weiß nicht, ob es vielleicht an den Doku-Inhalten liegt. Das Thema Waffenlieferungen im Moment so ein bisschen, keiner interessiert sich mehr dafür. Seenotrettung ist jetzt auch nicht präsent.
Aber also beim Bachelor höre ich in den sozialen Medien immer, ja, da muss ich auf RTL Plus gehen und da gucken es die Leute schon irgendwie. Aber kann es einfach sein, dass wir inzwischen in Zeiten leben, in denen man sagt, naja, bevor ich jetzt bei ProSieben auf das Programm angucke, weil angeblich, wir leben ja in einer Zeit, wo uns jetzt jeder sagt, Netflix und Disney setzen auf Werbung, das wird das nächste große Ding. Sind wir uns da einig?
Ja, das ist der nächste logische Schritt, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob das nächste große Ding wird, weil dann Netflix an sich ändert sich ja nichts, aber...
Ja, aber die glauben jetzt, dass die nochmal irgendwie, ich sag mal, 30 Millionen Abonnenten auf der Welt einsammeln. Mindestens.
Ja. Ja, weil halt jetzt dann Disney und Netflix gebucht werden kann und nicht nur eins von beiden, wenn man halt jetzt knapper bei Kasse ist.
Ja, und dann denke ich mir doch eigentlich, dann ist es doch eigentlich wurscht, ob ich jetzt Big Bang Theory oder Serie XY bei Kabel 1, ProSieben oder Netflix angucke. Ist es vielleicht zu kompliziert, auf seinem Laptop auf Join zu gehen? Muss man sich da immer erst einloggen? Haben da vielleicht die Leute einfach gar keinen Bock? Funktioniert der vielleicht auch schnell der schnelle Login auch nicht so einfach? Also wenn ich mein Disney-Passwort mal vergessen habe, dann kann ich auch auf die App gehen und dann habe ich da ein VR, also ein Code, da drücke ich das an und dann kriege ich eine E-Mail und dann loggt es sich automatisch ein. Sind das alles so Kleinigkeiten oder liegt das einfach daran, wir haben ja auch zwei neue Praktikanten, die eigentlich ja überhaupt kein Fernsehen gucken? Oder ist Fernsehen einfach out?
Zwei Gedanken dazu. Also wenn ich jetzt mir Join angucke, weiß ich jetzt auch gar nicht, wie viel Laien das jetzt mit ProSieben und Sat.1 in Verbindung bringen. Weil, also kann ich jetzt nicht so beurteilen, weil ich dazu noch dran bin. Aber wenn ich jetzt, weiß ich, wem sage, ey, was, kennst du Join? Und dann sagen sie, nee, was ist Join? Ein Streamingdienst. Ach ja, und ist der gut? Ja, das ist halt das von ProSieben Sat.1. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann vielleicht 4 von 10 sagen, ach gut, das wusste ich gar nicht. Oder sogar noch mehr. Und dann, wenn man das dann natürlich, also ich habe jetzt auch gerade mal geguckt, zum Beispiel ist The Big Bang Theory gar nicht bei Join. Obwohl
richtig,
das Wunder bei ProSieben läuft.
Das ist jetzt bei RTL Plus zu sehen.
Genau, das ist halt auch so, ja, es ist halt dann schwierig, so in Einklang zu bringen. Und ja, was ich gerade noch sagen wollte, dass halt die Menschen wissen, okay, wenn ich ProSieben einschalte, kriege ich The Big Bang Theory. Deswegen schalten sie wahrscheinlich auch ProSieben ein, um dann Serien, US-Serien, US-Sitcoms zu gucken. Und nicht irgendwelche Dokus. Und wenn du sagst, die jungen Menschen gucken kein Fernsehen mehr, weil sie vielleicht auch wissen, okay, wenn ich bei Disney Plus mich anmelde, dann kann ich beliebig viele Sitcoms gucken, ohne Werbung.
Noch in HD.
In HD. Weiß nicht, ob das noch so, also ob das wirklich so ein großer Faktor ist, aber rechnen wir ihn auf jeden Fall mit ein. Und kann mir auch aussuchen, welches Folgen ich gucken möchte. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, von Scrubs nur noch die 8. Folge sehen, die 8. Staffel sehen möchte, die letzte Hauptstaffel sozusagen, dann kann ich das natürlich ganz einfach anwählen. Und bei ProSieben muss ich im Zweifel 3 Wochen warten, bis einmal das Pensum abgespult ist, dass die 8. Staffel dann ausgestrahlt wird. Und dann habe ich es halt auch nur, ja, am Vormittag. Ja, ich weiß nicht. Also Streamingdienste, Streaming ist einfach praktischer in der Hinsicht.
Komischerweise gucken die Leute bei sowas wie, wenn die Queen stirbt, auf ihr Handy und dann gucken sie ARD.
Genau, und das meine ich mit der Erwartungshaltung des Zuschauers, ne? Also das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist ja schon noch die Anlaufstelle für Nachrichtenprogramme. Man muss sich ja dann nur die Tagesschau-Zahlen angucken, das ist täglich das Top 3 meistgeschaute Programm, so, weil das eine feste Institution ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Vielleicht noch
das RTL, kennt jeder,
und man muss auch sagen, dass die Nachrichten ja eigentlich bei ProSieben oder 1 auch jetzt unter Welt und N24 Führung ja eigentlich inhaltlich schlecht waren. Also es waren ja auch dieselben Nachrichten für die über 50-Jährigen, genauso wie die junge Zielgruppe der 14- bis 49- oder 39-Jährigen. Da gab es ja auch inhaltlich keine Abstufung. Und auch, dass man sagt, man will eigentlich praktische News mal. Also ich meine, jemand unter 25 wird sich jetzt weniger mit der Gasumlage auseinandersetzen wollen, sondern der will halt wissen, was kostet das mich konkret? Und jemand anderes, der vielleicht Tagesschau anguckt, der interessiert sich für die Pendlerpauschale.
Ja, aber und wenn dann, du jetzt Stichwort 49, also Stichwort Gaspreisumlage, Stichwort 49-Euro-Ticket, wenn du dich jetzt darüber informieren möchtest, würdest du da eher auf Join gehen oder auf RTL Plus oder auf die ARD oder ZDF Mediathek? Wenn du da eine Nachrichtenberichterstattung drüber sehen möchtest, einen Hintergrund.
Da würde ich wahrscheinlich direkt gleich die ARD einschalten. Also wahrscheinlich hätte ich so ein Programm wie Zattoo oder so und würde das auf Tagesschau angucken, weil da weiß ich, da kommt jede Stunde die Nachrichten.
Ja, genau. Und im Zweifel gibt es ja dann auch noch die Vortagesthemen-Sendungen mit Monitor, Report München, mit was es alles gibt. Und die ja dann auch noch ausführliche Hintergrundberichte geben. Dann die Tagesthemen. Man hat ja da laufend zu Nachrichten, also Informationsprogramm. Und bei ProSieben wird das immer so sporadisch gestreut. Aber es ist ja nicht nur das einzige wirkliche stete Konzept, was man hat, sind Joko und Klaas in der Primetime und Serien im Tagesprogramm. Und der Rest ist alles so, ja, wir probieren mal da ein bisschen Reality für ein paar Wochen. Dann, okay, jetzt machen wir im Herbst machen wir jetzt ein paar Dokus, die jetzt aber auch keinem Themenkomplex oder so folgen, wo man sagt, okay, jetzt bauen sie hier mal eine Doku-Serie auf oder sowas, dass man weiß, okay, heute Montag beschäftigt sich Thilo Mischke mit den Waffenlieferungen. Dann beschäftigt sich Thilo Mischke mit der Bundeswehr an sich in Deutschland, wie es um den Stand ist. Und das wird dann alles in 90 Minuten abgehakt und dann soll das für den Zuschauer ausreichen. So.
Und wenn Daniel Rosemann irgendwann keine Lust mehr drauf hat, dann kommt es vielleicht Mittwoch um 22.45 Uhr.
Genau, und dann hat man halt das nächste Problem, dass im Moment scheinbar, also nicht scheinbar, offensichtlich das Programm einfach ausgeht. So, also man
so ab, Fußball-Weltmeisterschaft, genau.
Ab 23 Uhr werden nur noch Wiederholungen gezeigt.
Sowieso, außer donnerstags, da zeigen alle Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe bis Mitternacht Erstausstrahlungen.
Ja, und das kann man dann auch wieder hinterfragen. Was ist da? Und das meine ich, dass es wirkt nicht durchdacht so.
Ja, also dass die Akte donnerstags keine Chance hat, warum probiert man sie nicht mal am Sonntag zu einer anderen Uhrzeit?
Ja, weiß ich nicht. Guter Punkt, vielleicht wollen sie nicht arbeiten am Sonntag.
Ja, die kannst du ja Freitag vorproduzieren. Bei den Themen.
Ja, gut. Warum also ist Zerwachsen Oppenhövel live? Das wäre auch die Frage.
Also ich frage mich generell, wo es da hingeht, weil natürlich, wie du schon sagst, manchmal hat man halt das Gefühl, die verlieren halt dann auch wieder zwischendrin ihre Lust. Macht das jetzt alles so Spaß? Probieren wir es dann irgendwie so? Klar, wir haben RTL mit RTL direkt, aber dann auch zum Beispiel zu sagen, ja, aber wenn Fußball kommt und am Wochenende, dann stört uns eigentlich RTL direkt. Das ist dann auch so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, dann sendet doch zumindest an RTL direkt aus eurem Kölner Studio 30 Sekunden, damit man wenigstens das Gefühl hat, ihr habt jetzt alle gar keine Lust.
Ja, das ist natürlich dann der Vorteil von einem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass nach 8 Uhr keine Werbung machen darf. Die haben natürlich die Zeit, in der Halbzeitpause eine Viertelstunde Werbung zu machen, keine Werbung zu machen, sondern Tagesthemen zu machen. Während RTL natürlich jetzt, wenn es Fußball zeigt, kommt 50, 55 Minuten keine Werbung und dann kommt 15 Minuten Werbung und dann kommt wieder 50 Minuten keine Werbung, bis das Spiel vorbei ist.
Das sollten wir sowieso mal demnächst besprechen, wie es da weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn es eine Super League gibt, dass es dann keine Werbeunterbrechung gibt. In den irgendwie so nach 20 Minuten.
Im Spiel meinst du?
Im Spiel, dass dann bei irgendeiner Ecke, dass dann halt einfach mal kurz angehalten wird und dann kommen da 3 Werbespots.
wär interessant für den Spielfluss auf jeden Fall.
Ja, wenn eine Ecke sowieso ansteht.
Ja, also du meinst, dass das Spiel normal weiterläuft, aber bis der Spieler zur Eckfahne gelaufen ist und dreimal die
dann
Hände gehoben
halt
hat.
Dann wird die Zeit gestoppt, dann laufen 3 Werbespots und dann geht's halt danach weiter.
Ja, also das ist ja, also ja, der moderne Fußballer, da ist nichts auszuschließen. aber das wäre ja also fatal für den Spielfluss. Das ist ja, das würde sämtliche, ist ja ein kompletter Rhythmusbruch. Und was ist, wenn jetzt die 90. Minute ist und die Mannschaft liegt 1-0 hinten, hat eine Ecke, will die schnell ausführen und dann muss sie erstmal 3 Minuten warten.
Dann muss sie 3 Minuten warten, ja.
Das wäre ja, also das ist
kommt
ja...
Kommt die schöne Bauhauswerbung.
Wenn es gut wäre. Da könnte man so manche Fußballmärchen an den Nagel hängen, auf jeden Fall. Also da wäre wahrscheinlich Bayern gegen Manchester United 1999 nicht passiert.
Ja, aber auch solche Sachen wie... das Wembley-Tor hat man ja auch abgeschafft durch die Videokonferenzen, also.
Torlinentechnik, ja.
Tolling-Technik und solche Sachen.
Ja, wobei das ja auch, also das würde ich jetzt als Ungerechtigkeit des Fußballs, als märchenhafte Ungerechtigkeit des Fußballs abstempeln, während am Sieg von Manchester United, ja, jetzt da spricht ja keiner die Rechtmäßigkeit des Champions League-Sieges ab. Es war halt einfach nur wahnsinnig verrückt.
Genau.
Aber wir kommen vom Thema ab.
Ja, tut mir wahnsinnig leid.
Nein, alles gut. Ich wollte nur zurück ins Nachmittagsprogramm kommen, wo wir mal angefangen hatten.
Ja, wir haben ja zum Beispiel das Problem, dass Sport für die unter 50-Jährigen ziemlich langweilig ist. Auch Fußball hat ja eigentlich ziemlich alte Zuschauerzahlen. Jetzt gehen zum Beispiel die Amerikaner her und probieren so Neues aus, irgendwie so, dass bei Paramount Plus irgendwie noch eine zusätzliche Konferenz gibt bei verschiedenen Sportarten, um den Football interessanter zu machen. Glaubst du, sowas wird auch mal in Deutschland kommen? Also man hat es ja mal probiert bei Sky mit, war das Florian Schmidt-Fleckenstein zur Pandemie?
Du meinst Florian Schmidt-Silber, Florian Schmidt-Sommerfeld, meinst du?
Ja, genau.
Ja, also was ich gerade sagen wollte, dass man ja diese Kinderreporter zu Bayern gegen Dortmund geschickt hat und da so ein bisschen Programm für Kinder machen wollte, damit ja auch wieder jüngere, also ganz, ganz junge Menschen sich da wieder für den Sport begeistern können, nachdem Bayern 10-mal in Folge Meister geworden ist. Ja, also ich kann mir das schon vorstellen, dass es so, es gibt ja diese Nickelodeon-Spiele in der NFL, die dann ja mit so 3D-Effekten ja irgendwelche Nickelodeon-Charaktere, SpongeBob Schwammkopf irgendwie dann da ins Bild einfügen und dass wenn ein Touchdown geworfen wird, dass dann der Passempfänger hier wie bei den Nick Choice Awards vollgeschleimt wird. Halt nur virtuell. Das sind dann schon so Ideen, die natürlich ein jüngeres Publikum ansprechen.
Oder kann man auch einfach sagen, für so unter 20-Jährige ist so ein 90-minütiges Spiel einfach wahnsinnig hartes Sitzfleisch.
Ja, das kommt auf jeden Fall auch dazu, ja. Also ich erwische mich auch selbst, dass ich, wenn jetzt, weiß ich nicht, für Bayern und München es nicht mehr so wahnsinnig viel geht wie jetzt vergangene Woche in Barcelona, dass ich dann schon auch tendenziell mehr am Handy bin als am Fußball gucken.
Wobei ich das Spiel tatsächlich gar nicht gesehen habe. Aber liegt das vielleicht auch bei dem Themenkomplex auch daran, dass die Bundesliga an sich bei Bayern-Spielen relativ langweilig geworden ist, weil Bayern wird sowieso Meister. Und dann haben wir natürlich noch das Problem, dass man jetzt auch zweimal innerhalb von wenigen Jahren die Champions League gewonnen hat. Das heißt, wir beide kommen jetzt aus einer Generation, wir haben zweimal den Gewinn der Champions League mitgemacht. Ganz ehrlich, mir ist es wurscht, ob die jetzt dieses Jahr, also nächstes Jahr gewinnen.
Moment, ich habe schon dreimal mitgemacht.
Ja, 2001. Aber da war man ja noch nicht so richtiger Fan.
Ja, also nicht, also anders auf jeden Fall.
Also ich habe ja auch zum Beispiel, das war ja immer das, was ich an Bundestrainer Löw kritisiert habe, wenn du natürlich als Weltmeister mit deinem Weltmeisterteam zur Fußball-WM fährst, dann denkst du dir, wenn du mal ein Spiel verkackst, naja, ich bin eh Meister oder Weltmeister. Und ich glaube, da musst du mit einem völlig neuen Team einfach auftreten, weil auch für mich oder für dich war das dann halt okay, ja, aber gut, dann sind wir rausgeflogen. Aber wir waren vor 4 Jahren Weltmeister und ich denke mir auch 2022, naja, wäre vielleicht nicht schlecht, aber ich war erst Weltmeister.
Ja, also ich ärgere mich schon auch, also jetzt nicht über Deutschlandspiele, aber wenn Bayern München beispielsweise jetzt, keine Ahnung, wie letztes Jahr oder wie diesen Frühjahr gegen Villarreal zum Beispiel ausscheidet, dann denke ich mir schon so, also da ärgere ich mich dann schon und bin dann auch nicht so gut drauf, weil ich mir halt mit dem Gedanken, so, dann, ihr könnt es doch besser. Wieso spielt ihr denn so scheiße? So.
Ja.
Das ist dann eher so mein Frust und daher rührt dann so mein Fan-Sein, sag ich mal. Du hattest mir davor eine Frage gestellt, die habe ich aber leider vergessen, aber ich hatte eine Antwort, aber ich, ja.
Ja, wie es generell mit zum Beispiel Sport für junge Leute weitergeht oder ob man einfach sagen muss, ja, das Angebot, was wir haben, ist einfach zu groß. Also es wird sich ja auch nicht mehr zurückentwickeln.
Das ist ein guter Punkt, dass man mittlerweile halt wirklich nicht mehr nur in den Fernseher gucken muss, sondern man kann auch einen Streamingdienst ansteuern und da sein Fable ja, angucken.
Du kannst auch The Zone irgendwie oder die dritte Liga angucken, Frauenfußball oder Leute beim Sport fischen oder zum Beispiel Knossi.
Genau, man kann, also, und da wollte ich gerade sagen, also die Streaming-Fülle ist ja mittlerweile unermesslich. Also es gibt ja, das vergisst man ja immer, dass auch ja, YouTube ja auch ein Streaming-Dienst ist. Ne? Das ist ja nicht einfach nur weil es das schon immer gab, so gefühlt. Aber das ist ja auch, da kommt ja auch Content her. So. Und wenn es nur die einzelnen Spiele von Joko und Klaas sind oder so, aber das kann man sich dann natürlich dann auch in 20 Minuten Häppchen bei YouTube angucken, statt 3 Stunden am Abend im Fernsehen. Das Ergebnis ist ja im Endeffekt das gleiche. Aber das ist, wie du sagst, es gibt ja auch noch ja, Streamings von ja, Knossi, was gibt es da noch alles? Montana Black, jetzt hat Join wieder ein Streamer-Event angekündigt mit Eisfußball.
TikTok, Instagram. Und,
ja, und ich habe so das Gefühl, diese Streamer, die früher hat man noch so, dass die immer noch so ins Fernsehen noch so wollten und eigentlich dann bei YouTube irgendwie angefangen haben, aber dann schon noch so das ultimative Ziel hatten, irgendwie vor eine Fernsehkamera zu treten. Aber mittlerweile bleibt man da ja schon irgendwie unter sich und sagt, boah, es ist okay, Fernsehen, aber ich mache halt was anderes. Also es gibt ja zum Beispiel auch dieses, also Knossi hat ja täglich frisch geröstet gemacht, seitdem hat er ja auch nichts mehr im Fernsehen gemacht. Er tritt halt ab und zu nochmal auf, weil er da jetzt seine Connections geknüpft hatte, aber so eine eigene Show macht er ja auch nicht. Und anderes Beispiel ist Worldwide Wohnzimmer. Ist das noch von Funk? Ja, ne?
Ja.
Aber das ist ja auch eine Late-Night-Show im Endeffekt, die halt nicht Late-Night kommt, sondern halt irgendwann, wann man das halt gucken möchte, bei YouTube.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann müssen wir dieses Gespräch wahrscheinlich ohne Ergebnis beenden.
Ja, naja gut, es ist jetzt auch bald Brit-Zeit, von daher haben wir was zu tun.
Dann gucken wir jetzt Brit an und erfreuen uns an den Themen. An unserem Tag, wo wir aufzeichnen, geht es um das Thema Ich bin einzigartig, denn ich bin ein eigener Zwilling.
Punkt.
Und damit schöne Woche.
Schönes Wochenende.